jede DDR-Biografie ist 89, 90 abgebrochen, ist weggebrochen. Die einen nach oben, Krause und Co. hat auch nicht lange gedauert. Die anderen, und das waren ja sehr viele, die arbeitslos wurden und wegbrachen. Und für einige ist es, aber das ist ein kleiner Prozentsatz, ist es gerade weitergegangen. Also Nationalparke und Großschutzgebiete war für mich, der aus der, sag ich mal, Ökologiebewegung kam, war das eine richtig gute Sache und hat auch Spaß gemacht und ist für mich heute noch immer eine Sache, die richtig positiv ausgegangen ist von der Zeit, die wir wohl am Runden Tisch als auch in gewisser Zeit und in der Wendezeit hatten.
Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Projekt Umbruch. Wir sind wieder on the road, auf dem Weg nach Schwerin. Und Daniel, was machen wir dort?
Wir haben ein Interview in Schwerin, das wir führen werden. Und außerdem, wenn alles gut geht, fahren wir vielleicht mit der Petermännchens-Fähre. Aber die anderen müssen noch überzeugt werden.
Markus, mit wem führen wir denn dieses Interview?
Mit Klaus Schlüter, einer wichtigen Person der Umbruchszeit. Er war Minister ohne Geschäftsbereich in der letzten DDR-Regierung, soweit ich weiß. Wir werden noch mehr von ihm erfahren. Und eine wichtige Person in der Umweltbewegung auch in der DDR. Und deswegen wollten wir mal mit so jemandem auch ein Interview führen. Habe ich was vergessen? Nichts? Alle zufrieden? Okay.
Alles dabei. Los geht's. Wir sind in einer, ich würde jetzt sagen, mittelkleinen Straße, also es können drei Autos nebeneinander und die Bürgersteige sind aber sehr breit mit, ich würde jetzt mal sagen, 3 Meter, 4 Meter und eigentlich ist es eine ganz schöne Stimmung, man hört Vögelchen im Hintergrund Geräusche machen.
Bemerkenswert finde ich noch, dass es, obwohl es eine verhältnismäßig kleine Stadt ist, es trotzdem eine Straßenbahn gibt. Ist euch das mal aufgefallen?
Stimmt, die Stadt hat fast 100.000 Einwohner, muss man dazu sagen, aber wie aus Berlin für uns, das ist es nicht.
Aber es gibt keine U- und S-Bahn. Ich glaube, der Unterschied zur Großstadt sind, dass die Straßenbahnen so unterirdisch verlegt werden oder sowas.
Oh, guck mal, die Frau geht da vorne.
Okay, sind wir da. Gehen wir rein.
Machen Sie erstmal.
Das ist Saft, das ist Wasser.
Ich nehme Wasser.
Apfelsaft oder.
Ah, dann mische ich es mir. Da kann ich sogar
ja,
Schorle.
Ja, danke schön.
Auch?
Mischen?
Ja. Warum nicht?
Sie auch?
Ja, bitte.
Na, also wenn jetzt hier alle die Beschreibung übergehen, dann möchte ich natürlich nicht zurückstehen.
Und wir versuchen mal direkt gut einzusteigen. Also wir haben nochmal recherchiert und im Einigungsvertrag fürs DDR-Gebiet waren ja 14 neue Naturschutzgebiete vorgesehen.
Ja.
Also würden Sie eigentlich im Nachhinein sagen, so aus Sicht der ostdeutschen Umweltbewegung war die Wende ein voller Erfolg und dieser Einigungsvertrag war das Beste, was passieren konnte?
Naturschutz natürlich. Die Nationalparke, das war das, was wir vom Runden Tisch und dann auch in der kurzen Ministerzeit und im Nachklang dann doch gerade durchsetzen konnten. Also Nationalparke und Großschutzgebiete war für mich, der aus der, sag ich mal, Ökologiebewegung kam, war das eine richtig gute Sache. Und hat auch Spaß gemacht und ist für mich heute noch immer eine Sache, die richtig positiv ausgegangen ist von der Zeit, die wir wohl am Runden Tisch als auch in der Ministerzeit und in der Wendezeit hatten. Und davon zehren wir noch heute und sind richtig stolz drauf, zumindest die da damals alle in dem Sinne aktiv waren.
Ja, das ist ja eine Sache, auf die man stolz sein kann. Das ist ja auch ein Riesengebiet gewesen. Ich wollte jetzt nochmal fragen, um noch mal ein bisschen zurückzugehen auf Ihre Geschichte. Sie kommen ja hier aus dem Norden, aus der Gegend von Rostock und sind dann total in der Umweltbewegung eigentlich politisch aufgegangen, Ihr ganzes Leben. War das in Ihrem Elternhaus auch schon Thema? Das ist ja auch, ne, Sie sind 39 geboren und wahrscheinlich, als Sie Jugendlicher waren, Mitte der 50er oder in 60ern oder so, da war das ja wahrscheinlich noch gar nicht so ein Riesenthema überall bei Jugendlichen, oder?
Ja, das Ursprung ist wahrscheinlich schon, dass ich auf dem Lande aufgewachsen bin, zumindest die ersten Jahre, und dann Interesse gehegt eigentlich mehr über die Familie, viel draußen. Ich habe mich zuerst für Ornithologie interessiert, also Nistkästen gebaut, Nistkästen kontrolliert und so weiter. Der nächste Schritt war dann von dem Vogelschutz in den Naturschutz. Da bin ich Naturschutzhelfer gewesen, auch hier in Schwerin oder am Schweriner See, Insel Kanichewerder und so weiter. Und dann Naturschutz ist eigentlich eine Fortsetzung von dem Vogelschutz, ein bisschen breiter. Und das Spektrum wurde dann in den 80er Jahren noch breiter. Dann kam man vom Naturschutz zum Umweltschutz, weil das Naturschutz ohne Umweltschutz, ohne die Bereiche Wasser, Luft, Boden, geht es halt nicht im Naturschutz vorwärts. Und da kam Umweltschutz natürlich dazu. Und Umweltschutz ist dann besonders in der Stadt natürlich schon wichtig gewesen. Wir haben zwar hier Gärten und gute Umgebung für Naturschutz, aber in der Stadt dann auch Probleme. Zu DDR-Zeiten war es Hauptsache Luftprobleme, Braunkohleheizung, die Zweitakter. Und dann natürlich auch die, das war für mich das Wichtigste, hier die Gruppe Stadtökologie zu gründen. Das war 87. Da kam die Gesellschaft Natur und Umwelt, wurde gegründet. Die wurde aber, wie gesagt, wie im Gegensatz zu heute, von oben gegründet, also von Partei und Regierung, wurde der Kulturbund beauftragt, mach mal eine Gesellschaft Natur und Umwelt.
Die Kulturbund, vielleicht, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, das war sozusagen eine Massenorganisation der DDR für Kulturfragen, wo alle möglichen Fachgruppen drin waren. Ja. Und sie waren dann der Ökologie-Teil sozusagen.
Ja, also Kulturbund war wirklich, es gab ja kaum Vereine und Verbände. Es gab Sport und alles, was Kultur betraf, war im Kulturbund zu Hause. Da hat ganz positiv angefangen, Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Das war ziemlich schnell weg, weil die Russen dann das Sagen hatten oder vor allen Dingen auch die SED. Aber im Kulturbund trafen sich alle, die kulturinteressiert sind, also sage ich mal schöngeistig und so weiter. Aber auch die Sammler, Philatelisten, Numismatiker. Und es trafen sich unheimlich viele Gruppen im Naturschutz, vor allen Dingen im Artenschutz, Feldherpetologie, also die Reptilien und Lurche und die Ornithologie natürlich. Es gab die Botanik, es gab die Pilzkunde und so weiter. Es gab dann auch Touristik, Wandern, Touristik. Es wurde alles im Kulturbund integriert und da von oben auch ein bisschen drauf aufgepasst. Und da haben wir die Gruppe Stadtökologie gegründet. Das heißt, ich habe die Initiative dann dafür mit einem Zeitungsaufruf gemacht und dann kamen doch eine ganze Menge von Interessierten aus der Stadt und aus dem Umland dazu, die sich zu dem ersten Aufruf, wir wollen hier eine Gruppe Stadtgruppe oder Kreisgruppe, Kreis für die Stadt, Natur und Umwelt gründen, die kamen dazu und das waren eigentlich aus allen Gebieten Interessierte, also Privatinteressierte, aus Eigeninitiative von kirchlichen Gruppen, und dann von den Naturschutzbeauftragten oder Naturschutzhelfern, sag ich mal, alle, die Naturschutzgebiete betreuten, die fanden sich alle zusammen in der Wendezeit, also in der Wendezeit sage ich heute, es war 87, und haben dann in dieser Gruppe doch versucht, etwas in Richtung Umweltschutz zu bewegen. Dann kam allerdings dazu die Vernetzung innerhalb der DDR, innerhalb des Kulturbundes. Und dann haben sich die Stadtökologie Gruppen, die sich Hauptsache dann mit größeren Problemen und auch Richtung, sag ich mal, heute politischen Problemen befassen mussten, kamen dann dazu. Und politisch ist das besonders prekär gewesen, weil seit 82 gab es in der DDR die Geheimhaltung für Umweltdaten. Und das hat natürlich mächtig gestört, zumal wir immer getan haben, also die DDR so offen getan haben und alles offenlegen, aber die Umweltdaten waren richtig top secret.
Und Umweltdaten heißt so Luftverschmutzung?
Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Bodenwerte und auch Zahlen, vielleicht Naturschutz weniger, die Zahl, aber zumindest, wenn es dann irgendwo kritisch wird, wo Umwelt sich negativ entwickelte, also Artensterben oder, sage ich heute mal, das ist aber viel nach der Wende viel prekärer geworden. Aber Hauptsache die Umweltdaten, Luft, Wasser, Boden und wie gesagt, dann aber als Hobby natürlich Naturschutz, aber das spielt überall mit rein. Melioration, Düngung, Ackerbau, die großen Felder, Verschwinden von Hecken und Wegen, das war schon eine Sache. Und Umweltdaten, komme ich nochmal drauf zurück, das war auch mein erstes Transparent, als ich zum zur Demonstration hier im 89 in Schwerin ging. Kein Geheimnisschutz zu Umweltdaten. Damals war man noch vorsichtig mit Forderungen, aber das war für mich eine Forderung, die ich A, immer vertreten konnte und B, das musste mal gesagt werden. Nicht? Mhm. Also das war, hab ein bisschen Glück gehabt, irgendwann erschien das im Spiegel, da konnte ich zumindest in der großen Menge dann mich ausmachen mit meinem Sohn und mit dem Transparent. Das Problem, ein bisschen komisch war es schon, es waren hier in Schwerin zwei, das neue Forum hatte sich gegründet, hatte hier eine Demo ausgerufen und dann hatte die Stadtverwaltung oder die Bezirksleitung hat dann versucht, das für sich einzunehmen und hat dann eine Kundgebung auch auf dem Platz, auf demselben Platz, auf dem Alten Garten in Schwerin aufgerufen und wie gesagt, aus beiden Lagern kamen viele, natürlich die meisten aus dem Lager vom Neuen Forum. Und dafür war das dann, als wir runtergingen zur Demonstration mit den eingewickelten Besenstiel, wusste man schon, jeder Polizist oder auch wer nicht so verkleidet war, wusste genau, der will also mit eben dahin.
Das ist schon ein deutliches Zeichen,
ja. Wer weiß, was da draufsteht, nicht? Und ein bisschen mulmig war man schon, aber es war ja vorher schon Leipzig gewesen, es war Berlin gewesen. Ja. Und gerade Berlin sind wir von der Gesellschaft Natur und Umwelt am 7.8.1089 in Potsdam gewesen, bei Matthias Platzek, der war ja von der Gesellschaft Natur und Umwelt damals im Bezirk Neubrandenburg beziehungsweise in der Stadt Potsdam aktiv. Mit dem haben wir die zwei Jahre in der Gesellschaft aktiv zusammengearbeitet, aber auch mit Leuten aus Halle, Leipzig und wie gesagt Berlin, Köpenick oder auch sonst ein größeres Umfeld in Berlin. Das vielleicht zu der Sache. Heutzutage ist Umweltschutz nicht mehr das Prekäre. Heutzutage, ich sage ja, Vogelschutz, Naturschutz, Umweltschutz, heute ist Klimaschutz. Mhm. Nicht? Also das ist, ich habe das selbst beim Naturschutzgebiet, merke ich das, das ist ein Moor, was trocken gefallen ist und was man heute wieder renaturieren könnte, das wäre für den Klimaschutz ein Riesenerfolg. Nicht? Mhm. Einmal das kaputte Moor stößt viel Treibhausgase aus und ein renaturiertes Moor kann unheimlich viel CO2 binden, mehr als ein Wald zum Beispiel. Ja. Nicht?
Wenn wir jetzt nochmal in die 80er Jahre zurückkommen, wie war das für Sie als Umweltbewegte? Hatte man das Gefühl, dass da sich jetzt politisch was verändert und also auch für den Umweltschutz, dass Sie da was mitbewegen können? Sie hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass die politischen Bewegungen irgendwie zusammengekommen sind mit den Umweltbewegungen. Ja.
Naturschutz kommt noch ohne Politik aus. Naturschutz hat noch Kontroversen mit der Landwirtschaft vielleicht, mit der Wasserwirtschaft und so weiter. Aber Umweltschutz kommt eigentlich nicht ohne Politik aus. Das heißt, das waren alles schon politische Themen, deswegen auch die Geheimhaltung so wichtig und die Beobachtung natürlich auch. Das Lustige war, als wir uns trafen, das erste Mal, hatte ich zur Aufgerufen in der Zeitung, da wurde dann vom Kulturbund vorbereitet, war auch ganz gut, eine Teilnehmerliste, wo sich jeder eintragen konnte, damit man darauf zugreifen konnte, wenn man die anschreiben will, weil man sich wieder trifft und so weiter und so fort. Und diese Liste, die dann auslag und wo sich auch jederartig eingetragen hat, die war dann auf einmal weg. Mhm. Und dann nachher kam eine Kopie wieder, als ich sage, ich brauche die Anschriften, da kam eine Kopie wieder. Und das war so lustig, es gab ja keine Kopierer in der DDR. Das war einfach politisch nicht sinnvoll. Die Leute lassen vervielfältigen und so weiter, und so Flugblätter und so weiter. Es gab nur Ormic-Abzüge, die waren also violett und mit Spiritus wurde das gemacht, mit einer Folie. Das stank ein bisschen, aber war nicht lange haltbar, also war auch schnell wieder verblichen. Und dann gab es Thermokopien, die waren auch nur kurze Zeit haltbar und dann verglichen. Aber so richtige Kopien hatten wir nicht. Und das war dann für mich klar, also das ist hier nicht nur eine einfache Stadtökologie-Gruppe, sondern das ist eine Gruppe, die schon mit der Politik dann zusammentrifft und wo es einfach Unterschiede und auch Kontroversen geben kann. Hat sich ja dann auch gezeigt, denn die Umweltbewegung ist ja mit eine Triebfeder, sag ich mal, für die Wende gewesen.
Inwiefern?
Die Gruppen.
Inwiefern sind sie?
Ja, weil verhältnismäßig starke Umweltgruppen, wie gesagt, es waren die kirchlichen Umweltgruppen und von der Kirche ging ja auch eine ganze Menge Impulse aus in der Wendezeit und dann die Umweltgruppen, die dann doch politisch auch wurden. Neben dem neuen Forum würde ich schon mal sagen, es gab dann noch andere, wir haben das ja nachher in der Ministerliste, die vom Runden Tisch kam, dann gesehen, waren also zumindest Matthias Platzig für die Grüne Partei und von der Grünen Liga erstmal schon zwei von den 8 Ministern vom Runden Tisch, die politisch tätig werden konnten, sollten oder wollten. Mhm. Und am Runden Tisch, wie gesagt, angesprochen schon das Nationalparkprogramm, das war die eine Sache. Und die zweite Sache, die auch eine große Rolle spielte, auch schon in der Gesellschaft Natur und Umwelt, war bei uns im Norden hier Greifswald, AKW. Mhm. Und ich bin gleich zu Anfang der Ministerzeit, dann auch im Februar 90, mit Sebastian Flugbeil, das ist ein Physiker, der sich viel mit den Atomproblemen beschäftigt hat, auch mit AKW, nach Greifswald gefahren. Er war Greifswalder. Und wie überhaupt der Norden gut vertreten war, wir hatten von den 8 Ministern waren 4 mit Hintergrund in Norddeutschland, also in Mecklenburg-Vorpommern heutzutage, sag ich mal. Und nach Greifswald gefahren und dann ging es ja darum, zumindest an Forderungen von, sag ich mal in diesem Falle vom neuen Forum, weil Sebastian Flugbeil war fürs neue Forum da und er war an für sich der versierte Kenner von den AKW-Bedingungen und auch von den Schwierigkeiten und Havarien, die es da schon gegeben hat, im kleinen Ausmaß. Und da sind wir nach Greifswald gefahren und dann hat der Sebastian mich allerdings alleine gelassen, weil er irgendwelche Wissenschaftler zu Hause hatte, die aus dem Westen gekommen war. Und
da gab es schon einen Austausch.
Hm. Wie?
Da gab es schon einen Austausch mit Westen.
Ja, natürlich. Okay. Erstmal auf der privaten Ebene. Die staatliche Ebene kam natürlich nachher richtig dazu. Und da war Greifswald zu der Zeit, gleich am Anfang des Runden Tisches, war eine Demonstration angesagt von den AKW-Werkern und auch von den Angehörigen. Waren ein paar Tausend zusammengekommen und ich war mit der Europaabgeordneten von den Grünen dann auf einem LKW und wir kamen uns ziemlich ängstlich vor, muss ich sagen, weil da wirklich Massen uns gegenüberstanden, die fordern, das muss alles bleiben. Es wurden Kinder hochgeschickt, die sagen, wir müssen frieren im Kindergarten, wenn das AKW abgeschaltet wird, weil die ganze Wärmeversorgung, Greifswald und so weiter, das hängt ja alles da dran. Mhm. Das hat man auch nachher gesehen, da hat ja dann Siemens alle möglichen Module geschickt, die dann zumindest für die Wärmeversorgung von Greifswald in Kraft treten konnten. Nicht? Das war schon, und da merkte man, aber das hatte man vorher schon in der Diskussion gemerkt, also AKW und die Sache oder die Sicherheit ist eine rein politische Sache, wenn es auch von der Umweltbewegung Überforderungen gab. Das war ja nicht nur das AKW, es waren ja auch die Uranabbaugebiete im Süden, die natürlich auch schon eine Rolle spielten, wenn wir Diskussionen hatten in der Gesellschaft und zumindest DDR-weit zusammenkamen.
Und wenn wir nochmal kurz auf die Grüne Liga zu sprechen kommen, also das ist ja so eine Art Netzwerk der ostdeutschen Umweltgruppen und Naturschutzgruppen, oder? Und wann haben Sie so Ihre Vision dort zusammen entwickelt und was wollten Sie mit der Grünen Liga?
Ja, ich sagte schon, Vogelschutz, Naturschutz und Zusammenfassung Umweltschutz, Gesellschaft für Natur und Umwelt, Stadtökologie. Das waren so meine Stationen, parallel liefen aber auch und wir hatten auch gute Kontakte mit den kirchlichen Gruppen. Und wir haben uns im November 89 in Berlin getroffen aus allen Bezirken. Da kamen ungefähr, da sag ich mal, 150 Leute zusammen. Es wäre für jeden Bezirk ungefähr 10 Personen, die im Umweltbereich arbeiteten. Da, wie gesagt, aus diesen drei Bereichen, Naturschutz, Gesellschaft Natur und Umwelt und kirchliche Umweltgruppen. Und wir hatten 2 Tage Zeit in der Kirche in Berlin, war nicht die ganz eben in der Kirche, das war im Süden von Berlin, in Treptow. Mhm. Und da stellte sich gleich zu Anfang heraus, also praktisch am ersten halben Tag, es gibt verschiedene Interessen. Mhm. Es gibt einmal die Interessen, die rein Natur- und Umweltschutz machen wollen, also fachlich. Und es gibt die Gruppe, die das politisch weiterentwickeln wollen in Richtung Politik. Das waren die praktisch, wenn man es heute nimmt, mit den Gegebenheiten Naturschutzbund, BUND, sind die Gruppen von den Amateuren, sage ich mal, und die Grüne Partei oder Bündnis 90, die Grünen, die sich dann entwickelte, das sind die, die das politisch durchsetzen wollten. Mhm. Und da kam auch gleich eine Gruppe, das waren wahrscheinlich Vorgeschickte, die dann die Grüne Partei auf der Zusammenkunft auch gleich am ersten Tag gründen wollten und gründeten. Und dann kam die Trennung, wer hat Interesse für diese Sache, wer hat Interesse für die andere Sache. Und das ging ziemlich halbe halbe aus. In der Kirche war so viel Platz, die hatten eine Unterkirche. Da konnten sich die einen unten treffen, die anderen oben und diskutieren oder auch mal zusammen. Und das war eigentlich die Ursprung der Grünen Liga. Das heißt, die einen haben gesagt, wir wollen politisch tätig werden. Grüne Partei hieß es damals. Und die anderen wollen fachlich, ökologisch und auch ein bisschen Interesse dran. Macht ja auch Spaß, zum Beispiel Ornithologie. Die wollen auf dem Gebiet arbeiten, Richtung Naturschutz, sag ich mal. Und die anderen wollten politische Forderungen stellen. Das war dann der Ursprung im November. Und wir haben uns dann im Januar 90 in Berlin getroffen und haben die Grüne Liga haben festgelegt, wie wollen wir uns nennen. Und da kam das Grün war Bedingung, nicht für so etwas. Mhm. Da kam der Grüne und dann kam neben mehreren Vorschlägen kam der Vorschlag, wir nennen uns Grüne Liga. Und wir haben uns dann am 2., 3. Februar in Buna gegründet, auch wieder aus allen Bezirken, sag ich mal, ausgewählt oder Delegierte gab es ja nicht. Wer Lust hat und Interesse hatte, der kam dahin. Und insofern haben wir dann die Grüne Liga gegründet. Und wie gesagt, ja, nicht etwas Neues, was es bis jetzt nicht gab in diesem sogenannten Netzwerk ökologischer Bewegungen. Das heißt, es gab Vereine und es gab politische Parteien. Und wir haben gesagt, vielleicht ist das was Neues und was auch sich richtig entwickeln kann. Wir gründen das Netzwerk. Netzwerke sind ja heute noch, zumindest im kleinen Rahmen, eine gute Form, um bestimmte Sachen zu vertreten oder Probleme zu lösen. Und so kam es zu der Gründung der Grünen Liga. Und die, wie gesagt, da war ich über 20 Jahre lang Vorsitzender. Das war dann verhältnismäßig schnell passiert in Buna. Ich war zu der Zeit schon als Minister von der Grünen Liga benannt. Das ging ja über den Tisch, aber da kommen wir vielleicht noch zu.
Wo ist Buna?
Wie?
Wo ist Buna?
Sie meinten Buna? Buna liegt bei Halle, okay, in dem Chemiedreieck. Wir haben mit Absicht Buna gewählt, weil das das Verschmutzungsgebiet der DDR ist.
Also
Leuna, Halle, Merseburg, Buna, das ist also Buna und Leuna sind die beiden Chemiebuden. Bitterfeld ist sonst für Dreck und alles Mögliche.
Ein Stück weit, also das ist ja schon ein politisches Signal, wenn man so ein
Ort. Ja, natürlich.
Und bei Freunden meinten, sie haben sozusagen, also man hat auch beigetragen zur Wende. Und man rüttelt ja auch an dem, sag ich mal, Wachstumsmodell, würde man es heutzutage sagen, oder dem Wirtschaftsmodell der DDR so ein bisschen, weil die Chemieindustrie ist ja total zentral gewesen irgendwie. Und dachten Sie sich damals, das könnte jetzt zu so einem wirklichen Umdenken in der DDR führen, oder was war sozusagen die Vision?
Nochmal? Ja, das ist, wollen wir sagen, ein bisschen zweischneidig, wie ich sagte, politisch einmal und einmal fachlich. Und ich habe mich auch schnell wieder dann nach der Ministerzeit rausgehalten und habe ehrenamtlich und auch ein bisschen hauptamtlich Naturschutz gemacht. Das war eigentlich eine persönliche Entscheidung. Das musste jeder selber treffen. Matthias hat das genau anders gemacht und ist auch gut. Und insofern bin ich heute noch froh, dass ich da nicht mich integriert habe oder ihn habe integrieren lassen. Ich bin bis jetzt, und das bleibt auch im Leben so, in keiner Partei gewesen. Und insofern ist das für mich eine Entscheidung. Ich fühle mich viel freier, wenn ich sowohl draußen bin, als auch keine Vorsicht, keine Rücksicht nehmen muss auf bestimmte Bedingungen, die die Partei oder die irgendein Programm stellt, sondern soweit es möglich geht, frei mich äußern kann oder aktiv werden kann.
Und dann sind sie aber doch, ja, als hatten sie auch schon gesagt, als Vertreter der Grünen Liga am runden Tisch gelandet. Können Sie nochmal erklären, was der runde Tisch eigentlich war?
Ja, wir haben hier einen. Ach, ja. Da sitzen mehrere dran. Im Gegensatz zum runden Tisch in Berlin sind wir uns nämlich waren erstmal einer Meinung, oder gibt es nicht so viele Kontroversen. Das war ja damals anders. Das hatte sich der runde Tisch gegründet. Im Dezember ging es los. Ab Januar war ich dabei. Wir trafen uns jede Woche einmal und diskutierten am runden Tisch. Stellte sich bald heraus, wir brauchen also, wie gesagt, die alten Kader, sag ich mal, und wir brauchen die neuen Gruppen und Initiativen und müssen einen Dialog führen, der die Lösung, die eine Lösung finden kann für die Probleme, die dann schon im Herbst 89 zutage getreten waren.
Und aber woher kam der runde Tisch? Also wer hat der
runde Tisch ist eigentlich auch eine, müsste man mal nachgucken, ist eigentlich nicht die Erfindung der DDR-Bewegung, sondern es gibt allgemein schon diesen runden Tisch. Das heißt, wenn man Probleme hat, dann setzt man sich zusammen, und rund ist ja ein Symbol, jeder ist ungefähr gleichberechtigt, im Gegensatz zu dem Tisch, wo Putin an der einen Seite sitzt und Scholz auf der anderen. Oder an eckigen Tischen, wo dann vier Parteien sind oder so. Oder zwei Parteien sich gegenüber sitzen. Der runde Tisch ist eigentlich eine ältere Erfindung, aber mit der Wende ist das symbolisch geworden, nicht nur für die DDR oder für das Ende der DDR, sondern auch für heute, wenn man Probleme lösen will, gibt es das, dass viele Länder das aufgegriffen haben oder auch nachmachen, das runden Tisch.
Und die DDR-Regierung hat das einfach angenommen, dass die Bewegungen das eingefordert haben?
Ja, es war erst, der runde Tisch war ja erst selbstständig, das heißt, die Initiativen trafen sich da. Das war ja Hauptsache das neue Forum, damals war das neue Forum riesengroß. Und dann, wie gesagt, Initiativen auf dem Ökologiebereich, also die politischen, und die aus dem Umweltschutzbereich und aus dem kirchlichen Bereich, sag ich mal, auch Interessenten. Und die trafen sich zuerst mit Kirchenvertretern, moderierten das, da komme ich vielleicht nochmal zum runden Tisch. Es gab ja in der DDR eigentlich keine Diskussionen, wie wir sie heute kennen. Mhm. Es gab nur Veranstaltungen, da war vorgegeben. Und wenn zum Schluss sich welche melden sollten, die was sagen, damit es ein bisschen besser aussieht, dann war das vorher schon bestimmt. Mhm. Die hatten schon den Text, den sie sagen mussten. Und es war auch nicht vorgesehen, dass sich jemand anders meldete. Mhm. Nicht? Das war, das ging ja fast schon los im Betrieb, wenn die Gewerkschaft und so weiter. Da war schon was Besonderes, wenn da auf einmal noch eine Wortmeldung kam, von der da im Präsidium keiner was wusste. Mhm. Nicht? Das haben wir dann auch ein bisschen mal genutzt. Ein bisschen Spaß hat es auch gemacht. Aber das gab es nicht, diese Diskussion. Diese Diskussion gab es eigentlich nur und hat aufrechterhalten, hat die Kirche. Das heißt, es gibt direkte Bedingungen, es gibt Mehrheiten, es gibt Anfragen, es gibt Themen, die auf die Tagesordnung kommen, und wie das Ganze gehandhabt wird, ohne dass es von oben bestimmt wird, sondern von denen, die dafür zuständig sind und die da Interesse haben. Und das war völlig neu. Und deswegen haben auch drei Vertreter von den Kirchen die Moderation übernommen, weil das war sonst nirgends gang und gäbe. Mhm. Die von der SED hätten das gar nicht können, weil da alles vorher im ZK bestimmt wird. Mhm. Und die anderen Blockparteien kannten das auch nicht so. Die kriegten ja auch ihre Bedingungen für oder ihre Themen vorgegeben, was sie machen mussten und wie sie abzustimmen hatten.
Und die kamen dann dazu, aber zu
Ja, und dann war es so, dass die Vertreter des Runden Tisches sich trafen und versuchten, Probleme anzusprechen und zu lösen, und merkten, das können wir nicht ganz alleine machen. Wir haben ja, wir können beschließen, was wir wollen, das interessiert keinen. Nicht? Wir haben dann Vertreter der Regierung eingeladen, und die kamen auch, haben kurz berichtet und so weiter, und waren aufgrund der Diskussion meistens nachher zurückgetreten. Das heißt, die kamen einmal zum runden Tisch, dann wurden sie auseinandergenommen, beziehungsweise ganz so einfach nicht, aber zumindest wurden so viele Fragen gestellt und so viel, dass sie einsehen mussten, also das schaffe ich nicht weiter.
Aber so ein Format kannten die doch auch gar nicht wahrscheinlich, oder? Also die Minister kannten doch so ein Format wahrscheinlich auch gar nicht, wo man mal befragt wird und so ins Kreuzgehör genommen wird.
Das, ist ja auch das war speziell. Das völlig neu. Ja, für uns war natürlich interessant, wenn der Minister Reichelt dann endlich kam, nicht? Und der ist dann auch gleich anschließend zurückgetreten. Und mit den anderen Ministern war es ähnlich, beziehungsweise sie kamen wieder aus dem Gespräch mit dem Runden Tisch, aus ihrem Vortrag erstmal und der Diskussion und sagten zum Ministerpräsidenten, damals war es ja schon Modrow, wir kommen da nicht weiter. Mhm. Nicht? Und da hat Modrow gesagt, so, wir machen das so, im Runden Tisch waren ja die alten und die alten Parteien und die neuen Gruppen. Wir machen es so, dass wir praktisch die Vertreter vom Runden Tisch oder einzelne Vertreter vom Runden Tisch, das waren diese 8, die dann Minister ja. wurden, in die Regierung mit holen. Die kriegen Stimmrecht, kriegen kein Ressort zugeteilt, weil die Ressorts sind ja mehr oder weniger besetzt und wie auch Quatsch, sich da, welche, die völlig unerfahren sind, auf einmal mit einem Mitarbeiterstab von, sage ich mal, 100 Leuten zu betrauen, mhm. sondern wir hatten unsere Bereiche, Matthias und ich natürlich Hauptsache im Umweltbereich und so. Sebastian Flugbein hat sich Hauptsache um die Reaktorsache gekümmert, also mhm. Greifswald. Und so hatten wir dann, wie gesagt, weil Modrow einfach nicht weiterkam und ich sagte, ich nehme die ins, ja, die Wahl war ja schon angesetzt, die neue ja. Volkskammerwahl, nicht? Wir bis zur neuen Volkskammerwahl nehmen wir die Vertreter vom Runden Tisch dazu.
Sie wurden dann Minister ohne Geschäftsbereich, nennt
richtig,
man das, ne?
Richtig, mit 7 Partnern, mhm. die auch aus dem Bereich waren. Und wir waren eigentlich in allem tätig. Das heißt, Anfragen kamen dann für mich dann aus dem Naturschutzbereich oder Umweltschutzbereich. Aber wir waren auf den mit der Reise bei Kohl dabei, gleich auch im Februar, waren dann bei Gorbatschow auch im Februar und waren insofern, das muss ich fairerweise sagen, wirklich, was das Äußere betraf und auch was man melden konnte, völlig gleichberechtigt der Zeit. Okay. Dass man keinen Mitarbeiterstab hinter sich hatte und nicht ausarbeiten konnte, sondern nur versuchen konnte, das war eine andere Sache. Aber das war ja auch in der kurzen Zeit gar nicht anders möglich.
Und wie hat man dann, was haben Sie gemacht? Haben Sie Papiere geschrieben oder wie war man denn dann Minister, wenn man keinen Mitarbeiter und
nichts hat? Ja, also so, ich hatte 3 Mitarbeiter, eine Sekretärin, einen Referenten mhm. und einen Chauffeur.
Ja.
Nicht? Also die 3 hatte man schon, nicht? Man hatte die Freiheit, sich überall hin zu bewegen. Wie gesagt, ich sagte ja gleich zu Anfang, war ich AKW Greifswald. Wir ja. haben dann auch später direkt auch im AKW selber gewesen, haben uns einiges angeguckt. Und man hatte also Bereiche, für die man sich interessierte. Wir haben mit Professor Suko und Dr. Jeschke zusammengesessen und haben am Nationalparkprogramm gearbeitet. Mhm. Dann nach Feierabend, nicht im Ministerbüro, sondern da, wo wir Quartier hatten, im Johanneshof war das in Berlin. Abends ein paar Mal zusammengesessen. Ausgearbeitet war das natürlich schon nicht durch uns oder durch den Minister und sein Büro, sondern eben durch die Initiativen vom Nationalparkprogramm. Ich sagte schon, Professor Suko und Dr. Jeschke. Und das war insofern interessant und insofern auch wirksam, weil sich bestimmte Gruppen sofort an uns wenden konnten und wir das aufgreifen konnten und sagen, so wollen wir das machen oder das bringen wir ein in die Dings selber nicht ausgearbeitet. Auch das Nationalparkprogramm haben Matthias und ich nicht ausgearbeitet, mhm. sondern das war schon in den Jahren davor die Ideen und dann ganz fleißig von den Aktiven ausgearbeitet und kam der Ministerrat, wurde von uns abgesegnet. Im Ministerrat, das war auch die letzte, ist noch das da, ja. war die letzte, letzte Volkskammersitzung, die letzte Ministerratssitzung, wo wir das beschlossen haben und die letzte Volkskammersitzung, aber dann schon unter dem Visier, die haben das danach hier durchgekriegt, das Nationalparkprogramm. Zum Glück.
Das ist ja eigentlich auch so ein außergewöhnlicher Prozess, wie Politik läuft, ne? Das hört man ja sehr selten, dass
so
Minister,
schnell.
Auch Minister, also erstmal sehr schnell, genau, wir reden ja jetzt über, also von dem ersten Transparent, was Sie hier hatten, bis ja. sozusagen diesen Minister, Reisen zu Gorbatschow und nach Bonn, sind ja nicht so viele Monate vergangen.
Ja, ja.
Und dann aber auch so einen Minister zu haben, der so ein offenes Ohr hat und ja auch haben muss, weil er gar keinen Stab hat, sozusagen zu Initiativen, das wünscht man sich ja auch manchmal.
Hatten ja. Sie in dem Moment das Gefühl, dass sich in der, also dass Sie gerade die DDR mit verändern oder
was ja. war ja. Also das war zu der Zeit noch möglich und auch war auch Ziel, ich glaube auch vom neuen Forum noch, es geht um die Veränderung der DDR, nicht? Deswegen auch die Volkskammerwahl dann am 18. März. Mhm. Es ging darum, was ist möglich? Wir hatten ja gesehen, in Polen ist einiges möglich, über Solidarność. Wir hatten wussten ja auch, es gab 68 Versuche in der Tschechoslowakei, das von zu verändern, also den Sozialismus demokratischer zu gestalten. Und das war auch unsere Initiative und unsere eigentlich von all, die dann an den Runden Tisch kamen zu der Zeit. Das änderte sich schlagartig mit der Wahl zur Volkskammer am 18. März. Das war für die, die am Runden Tisch waren und vor allen Dingen für das neue Forum ein rabenschwarzer Tag. Nicht? Das Ergebnis, die waren dermaßen kaputt. Das war ja ein Riesenaufwand damals in Berlin. Alle Rundfunk- und Fernsehanstalten der Welt kamen zusammen und waren dann im Palast der Republik und haben dann das Wahlergebnis kommen sehen. Und es hatte sich schon angedeutet, dass es Verschiebungen gibt von, sage ich mal, von den großen Lagern, die aus dem Westen kamen, SPD und CDU, dass es da Verschiebungen gab im Laufe der Zeit. Aber dass es so drastisch werden würde und das neue Forum so praktisch, obgleich sie, sage ich mal, für die DDR-Bevölkerung das angeschoben hatten und da wirklich auch Risiken eingegangen sind, dass die dann in der Wende, in der Wahl 90 eigentlich keine Rolle mehr spielten. Mhm. Das war schon deprimierend und das gibt's ja verschiedene Ursachen. Das waren die Versprechungen, die von Kohl und seiner Gruppe kamen. Es gingen ja dann auch einige in die in der Allianz für Deutschland. Und die Allianz für Deutschland, wie gesagt, der Westteil war CDU, der Ostteil CDU hatten wir auch, nicht? Und dann demokratischer Aufbruch. Und die DSU, wo ursprünglich auch der Distel herkam, ja, war zu Anfang auch, die haben ja alle mal gewendet. Matthias ist ja auch vom Bündnis dann später in die SPD gegangen und war zuerst ja auch noch, glaube ich, gar nicht in der Partei, weiß ich nicht genau. Aber das war dann völlig neu in der Zeit und ist dann mit dem 18. März 90 dann doch geworden. Kohl hatte ja schon die D-Mark versprochen und mit der DBZ-Regierung kam dann der Übergang, also der Übergang muss schnell gehen oder muss sehr schnell gehen und Interesse daran hatten natürlich die Bundesrepublik alt, sag ich mal, und das waren die Versprechungen, die dann auch die Wähler insofern honoriert haben. Es gibt die D-Mark und zwar ziemlich schnell, die kam ja dann am 1. Juli schon. Die Einheit kam dann ein bisschen später, im Oktober. Aber das war dann schon klar, bei der die Modo-Regierung war ja noch eine DDR-Regierung mit runden Tisch. Mhm. Runden Tisch nebenbei jetzt. Aber wir kamen eigentlich nicht, wollen wir sagen, die Idee kam nicht so groß zur Entfaltung, nachdem die Volkskammerwahl das Ergebnis brachte. Da war der Schwerpunkt lag dann auf dem, wir machen das so wie in der Bundesrepublik alt. Mhm. Und die Minister, die dann unter de Maizière das Sagen hatten, waren eigentlich ja auch alles Laien. Aber die kriegten dann entsprechendes Know-how und ihre Referenten aus Bonn dazu geschickt. Mhm. Und so ist es dann gelaufen, wie das gelaufen ist mit der deutschen Einheit. Mhm.
Zu Bonn haben wir eine Frage noch. Ich überlege gerade, ob wir diese Szene kurz gucken.
Ja, also genau. Nochmal, weil diese knappe Zeit ist. Sie wurden irgendwie am 5. Februar Minister und sind eine Woche später schon mit Modrow und den anderen Ministern nach Bonn gefahren, um Kohl zu besuchen. Was war Ziel dieses Besuchs dort?
Es war damals natürlich, ich sagte schon, ging es daran, dass man zwei deutsche Staaten hat. Und wie können die deutschen Staaten miteinander auskommen? Wie kann es weitergehen? Und es gab die wirtschaftlichen Probleme in der DDR, die gab es auch vorher schon, aber die wurden unter den Tisch gekehrt. Und wie gesagt, Strauß hat aber mit einer Milliarde geholfen. Und ansonsten war es klar, so kann es nicht weitergehen, denn die DDR war einmal die natürlich das Problem, dass sie mit der Bevölkerung nicht mehr klarkommen. Aber es war auch andererseits klar, dass sie so wirtschaftlich keinen Bestand mehr haben konnten. Zumal sich in der Sowjetunion das alles ein bisschen anders entwickelte, als dass der DDR lieb war unter Gorbatschow. Ne? Wir sind da nach Bonn gefahren und ich zitiere jetzt bloß die Zeitungen, die in Bonn erschienen sind oder in der alten Bundesrepublik, die fanden das ziemlich beschämend, wie der Kohl die Regierung Modrow und vor allen Dingen die Minister vom Runden Tisch behandelt hat, nämlich ziemlich von oben herab. Das war bei Kohl ganz gang und gäbe, das kannte er so. Und das war dann auch Tatsache.
Also das ist die Zeitung, die Medien aus der alten Bundesrepublik waren eigentlich auf ihrer Seite.
Die haben das auch nicht ganz fair empfunden, wie Kohl das machte. Es ist ja das Glück in der alten Bundesrepublik. Und heute haben wir doch zumindest mehrere Parteien, die von vielen Seiten eine Sache beleuchten. Nicht? Mhm.
Wir haben hier nochmal den Tagesschau-Ausschnitt von dem Tag.
Ein bisschen verloren kamen sie sich im Bonner Politikgetriebe schon vor. Die 8 Minister der Opposition, die der runde Tisch letzte Woche in die Regierung Modrow entsandt hatte. Kanzleramtsminister Seiters bat sie erst einmal zu sich, um ihre Sorgen und ihre Kritik am Bonner Vereinigungstempo zu kanalisieren. Erst gestern hatte sich der runde Tisch massiv gegen eine allzu schnelle Einführung der D-Mark in der DDR ausgesprochen. Stattdessen forderte man eine Soforthilfe von 15 Milliarden Mark. Aber daraus wurde heute bekanntlich nichts.
Nimmt erstmal so viel.
Ja.
Und ich habe dann auch nochmal Zitate irgendwie gelesen, ne, dass es, also, ich weiß gar nicht, Herr Ullmann sagte, der Umgang der Bundesregierung mit uns, also mit Ihnen, hat keine diplomatischen Gepflogenheiten entsprochen. Und genau, Platzek sagte, vor allem glaube ich auch, man sollte seinem Verhandlungspartner nicht die Bedingungen diktieren und anschließend behaupten, fair zu sein. Also was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, schiefgelaufen war es, was einfach eine richtig starke Partei und ein starker Mann zusammentraf mit Vertretern eines Staates, die wirtschaftlich, und das war ja eine wichtige Rolle, als auch politisch mit dem Rückhalt der Bevölkerung einfach nicht auf gleicher Höhe standen. Und das hat Kohl voll ausgenutzt. Er hat gesagt, in einem Fass ohne Boden stecke ich keine D-Mark mehr. Das kommt also nicht. Und unser Wirtschaftssystem muss dann kommen mit der D-Mark. Und so ist es auch gekommen, weil ansonsten haben wir gar kein Interesse daran, dass es der DDR irgendwie gut geht oder dass wir da irgendwas retten. Das Einzige, Modrow hat da eine Rede gehalten, und Kohl ist eigentlich gar nicht drauf eingegangen, sondern hat einfach seinen Stiefel weitergemacht. Das Einzige, wo er wach geworden ist, ist, als Modrow sagte, die Oder-Neiße Friedensgrenze muss bestehen bleiben. Nicht? Das ist eine Bedingung. Da hat Kohl sofort widersprochen. Das war das Einzige, was er dann auszusetzen hatte. Auf das andere ist er gar nicht eingegangen. Und zwar ist es auch ganz von seiner Seite aus zu verstehen, dass die Oder-Neiße-Grenze ist ja dann ein wichtiger Verhandlungspunkt gewesen in der 2+4-Verhandlungen, die später kamen. Und das war praktisch ein Joker, den er immer noch hatte. Und den wollte er nicht schon jetzt weggeben, indem er sagt, Oder-Neiße-Grenze, ja, akzeptieren wir auch. Obgleich die Bundesrepublik mit Ostpolitik und das ja auch de facto akzeptiert hat. Aber politisch wurde er da auf einmal wach und sagt, nee, das geht so nicht.
Ja.
Nicht? Das war das Einzige. Ansonsten hat er eigentlich kein Interesse dran. Wir haben zwar richtig nett unser Essen gekriegt und saßen mit Ministern zusammen. Und das, was natürlich netter war für uns, war ein Gespräch mit der Antje Vollmer von den Grünen. Die hatten uns die Minister aus der DDR, also die vom Runden Tisch, auch eingeladen. Und dann hatten wir noch einen Empfang bei der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Und das war richtig, richtig nett. Und da wurden wir als Partner anerkannt und akzeptiert. Und war ein nettes Gespräch mit der Süssmuth. Wir haben dann eine Medaille gekriegt, haben das Grundgesetz gekriegt, schön gebunden. Und haben dann,
gar nicht ihr Grundgesetz war.
Ne? Ja, da kommen wir nachher noch drauf mit Grundgesetz und Verfassung und so weiter.
Ja.
Und bei Antje Vollmer von den Grünen war es richtig angenehm, weil wir wussten, da werden wir verstanden, die wollen uns zuhören. Mhm. Und das ist eigentlich so eine ganz andere Kultur. Parteienkultur ist ja bei Bündnis 90 auch bis heute ja noch ein bisschen anders als in den anderen Parteien.
Aber es stimmt schon, wie die Tagesschau sagt, Sie haben sich ein bisschen verloren gefühlt dort.
Ja, das war auch so beabsichtigt, nicht? Das war beabsichtigt. Und das war das Prinzip von Kohl. Das hat er nachher mit de Maizière ja fast auch noch gemacht, nicht? Mhm. Wenn man die Bilder sah, Kohl und de Maizière, das war ja nun wirklich so, wie es
der eine so Bühne, der
nicht nur körperlich, sondern in der Natur ging, nicht? Und so war es inhaltlich auch. De Maizière, die Referenten haben jeden Abend nach Bonn telefonieren müssen, was ist heute in der DDR passiert unter de Maizière-Regierung und was sagt ihr dazu, nicht? Und K&K, Kohl und Krause haben das dann schnell hingekriegt. War ja auch nicht, dass der Staatspräsident oder der Ministerpräsident unterschreiben musste beim Vertrag Deutsche Einheit. Es war ja dann Schäuble und waren Krause, nicht? Mhm. Der eine war Staatssekretär und der andere war Innenminister. Also es wurde von oben gleich nach unten delegiert. Mhm. Es ist also eigentlich gar nichts Besonderes, sondern das ist eine allgemeine Sache. Kohl ist ja auch dann zur Einheitsfeier nicht gekommen. Und das ist. Aber wenn ich mal eine Frage nicht beantwortet habe, fragen Sie ruhig nach, nicht? Weil ich irgendwie abgeschweift bin. Nee, aber sonst.
Ich würde mich heute noch interessieren, sind Sie nach Bonn mit so konkreten umweltpolitischen Forderungen
gefahren? Nein, sind wir nicht. Es ging. Es war ja auch, wie gesagt, wir waren knappe Woche Minister. Es ging eigentlich um, wie geht's um das ganze Große, wie geht's mit den beiden Staaten weiter? Mhm. Nicht, das war das. Und Umweltprobleme spielten nicht eine Rolle. Wir hatten insofern ein bisschen Glück und auch im Nachhinein noch, dass Töpfer Umweltminister war. Mit dem hatten wir dann in dieser Zeit auch noch Kontakte und auch nachher noch gute Kontakte. Weil der wirklich richtig guter Umweltminister war, auch zum Kohl nicht so ein gutes Verhältnis war. Deswegen wurde er auch nachher abgeschoben. Er kam ja nachher nach Nairobi, UN, Umweltkomitee oder wie sie es nennen, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, an sowas hatte keiner Interesse. Wie gesagt, damals hieß es ja, wie hieß es drüben? Die Grünen hießen sie. Mhm. Nicht? Die Grünen hatten natürlich Interesse dran schon, deswegen auch die Einladung zu Antje Vollmer. Und ansonsten politisch spielt eigentlich nur die Fragen der Wirtschaft, wie es auch leider heute noch so ist, die Hauptrolle, nicht?
Mhm. Also sagen Sie. diese Währungsunion kam ja auch vor, zumindest in dem Platzek-Interview, da sagte er auch, okay, das war schon einer der Hauptpunkte, dass die Währungsunion nicht zu schnell kommt. Jetzt war in dem Tagesschau-Beitrag war das ja auch ein Thema. Ja. Und irgendwie war das ja absehbar, dass es einen riesen auch Umbruch sozusagen in der DDR-Gesellschaft geben wird oder in der Wirtschaft. Also ja. Irgendwie. Und also wie haben Sie das dann erlebt, als dann gesagt wurde von Westseite, nee, das ist jetzt hier das Hauptziel, das boxen wir durch. Und in einem Monat ist Wahl sozusagen und es ist relativ offensichtlich, das ist ja halber Wahlkampf gewesen, diese ganze Veranstaltung wahrscheinlich, wenn in einem Monat Wahl ist, oder?
Ja, es gab ja schon zu der Zeit richtige Probleme, die wir nicht so gemerkt haben, weil sie geheim gehalten wurden, aber die wir dann natürlich in unserer kurzen Ministerzeit dann merkten. Also wirtschaftlich ist eigentlich überall alles am Boden. Mhm. Und das war ja auch sehr schnell. Es ging ja schon in unserer Zeit, hatten wir Probleme überhaupt, die Versorgung aufrechtzuerhalten, landwirtschaftliche Produkte. Mhm. Wie ist es überhaupt mit der Landwirtschaft? Die mussten Frühjahrsbestellung machen. Nach welchen Maßstäben gibt das? Und so weiter. Es waren überall in den Betrieben Riesenprobleme. Einige Betriebe hatten sich ja gleich aufgelöst, weil sie sagten, sie haben keine Chance. Es sind gute Kader, sind gleich in entsprechende Betriebe in der alten Bundesrepublik dann integriert worden und haben da ihr Know-how angebracht und die Betriebe wurden ziemlich allein gelassen, beziehungsweise die Probleme, die sie hatten, nachdem da keine Führung mehr in dem alten Sinne, Planerfüllung und so weiter, alles mehr da war, war das dann schon ziemlich schwierig und es war dann natürlich auch klar, die Bedingungen in der Planwirtschaft, die lassen sich nicht integrieren und sind auch nicht sinnvoll, ökonomisch so weiterzumachen. Denn das ist ja klar, die DDR ist ja nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch gescheitert mit den Vorgaben, die immer von der Partei kamen. Und insofern war das ein Stolpern von einem Problem zum anderen. Und bis heute kann man auch zufrieden sein und sind wir auch zufrieden, dass das alles so gut und ohne Todesopfer sowohl militärisch als auch über Revolten oder Revolutionen vonstatten gegangen ist. Und dann ist ja nicht überall ganz so gut gegangen, nicht? Rumänien ist zumindest für Ceausescu ja ganz böse ausgegangen. Und in anderen gab es auch dann Probleme. Aber wir haben natürlich ein bisschen Glück gehabt, dadurch, dass wir den großen Bruder, in diesem Falle die alte Bundesrepublik, in der Nähe hatten. Und nicht nur Strauß hat damals dem Honecker geholfen mit seiner 1 Milliarde, sondern auch sonst Gefangenenfreikauf und so weiter gab es ja immer noch Verhältnis, das die Bundesrepublik Alt die DDR unterstützt hat. Nicht, wenn sie das auch nie groß an die Glocke gehängt hat, aber es war natürlich Tatsache.
Wenn ich das für mich interpretiere, höre ich hier so ein bisschen, da kommt der Politikprofi Helmut Kohl heutzutage, mal zurück, und vielleicht sieht man das nicht mehr, wir sehen das vielleicht anders, aber er ist auf jeden Fall ein Politikprofi, dass er weiß, es gibt eine Öffentlichkeit, da muss man eine Meinung gewinnen, in gewisser Weise macht das auch sehr erfolgreich und im Hintergrund macht er Psychosachen. Und dann aber zurück zum Anfang, da gibt es ja trotzdem diesen großen Verhandlungserfolg, durch Herrn Töpfer vielleicht auch in der Möglichkeit da, dieser Verhandlungserfolg mit den Naturschutzgebieten. Vielleicht können wir da nochmal besprechen, wie ist es dazu gekommen? Wie können Sie diesen Prozess vielleicht?
Das liegt an der guten Vorarbeit zu Zeiten der DDR, die Aktiven habe ich schon genannt, die dann gekommen sind zu uns zum Runden Tisch, beziehungsweise zum Runden Tisch einmal schon, und haben gesagt, das Nationalparkprogramm muss auf die Tagesordnung. Ich weiß, war auch auf der Tagesordnung. Ich habe da einmal ganz kurz was zu gesagt, auch am Runden Tisch. Da kam sofort, das gibt ja auch wirtschaftliche Probleme. Wenn da Naturschutz ist, da kann ja keine Landwirtschaft mehr stattfinden und so weiter. Es waren also schon Sachen da. Aber im Runden Tisch hatten wir verhältnismäßig viel Initiativen, Euphorie und Begeisterung und haben gesagt, das muss durchgezogen werden und das wollen wir, und wurde dann auch sofort beschlossen vom Runden Tisch. Und wie gesagt, in der Ministerrunde haben wir abends zusammengesessen und haben am Nationalparkprogramm gebastelt und haben gesagt, wie bringen wir das ein und so weiter. Und es ist ja dann ein Ministerratsentwurf geworden. Die haben, also auch die alten Minister haben gesagt, ja gut, so kann es nicht weitergehen. Wir sehen selber, wie es in der DDR, wozu das geführt hat, Umwelt und Probleme und Proteste und die Umweltbedingungen, und haben dann eigentlich eingesehen, dass und sind auch vielleicht ein bisschen überrumpelt worden, dass ein Nationalparkprogramm richtig gut ist und dass wir das machen sollten, weil das Interesse der Bevölkerung da ist, das Interesse vom Runden Tisch da ist. Und da hat der Ministerrat, wie gesagt, am 16. März, glaube ich, war es, dann...
Ist das die volle Stunde, die hier angezeigt wird?
Ja, ich glaube, ja.
So, Audioeffekte ist auch schön.
Ist gut.
Da hat der Ministerrat dann beschlossen, das Nationalparkprogramm, das hat eigentlich selber ausgearbeitet, der Ministerrat, oder ein Minister, der alte Umweltminister, sondern kam, wie gesagt, von Initiativen, die Zeit erkannt haben, das ist jetzt eine Chance. Das wollten wir zwar schon immer, aber jetzt haben wir die Chance, und ganz aktiv und mit viel Fleiß, auch natürlich von unter Mitarbeitern noch, dann durchgesetzt. Und wie gesagt, das war eine Sternstunde und war mit das Highlight aus dieser Zeit, was wirklich was verändert hat. Und wir sehen heute, wie schwierig das ist, in alten Bundesländern einen Nationalpark zu errichten und so weiter. Das geht über Jahre, manchmal Jahrzehnte. Und wir haben mit einem Schritt 5 Nationalparks gehabt hier und noch mehrere Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate. Und das war ein riesiges Schritt.
Und in den Einigungsverhandlungen war es sozusagen dadurch, dass es vorher schon gemacht wurde, war es dann safe und die haben...
Das war, wie gesagt, unser Ministerratsbeschluss ist vom 16. März. Den habe ich auch noch aufgehoben. Das war noch unter Modrow. Und so ein Ministerratsbeschluss kommt ja dann ins Parlament. Das Parlament war nicht mehr da, aber es war ja ein neues Parlement. Die neue Volkskammer gewählt und de Maizière. Und die haben sich auch sehr schwer damit getan. Wie gesagt, das kam ja erst in der letzten Sitzung, Volkskammersitzung vor der Einheit, wurde das Nationalparkprogramm geschlossen. Und dann war es auf einmal mit dem Einigungsvertrag, war Gesetzgebung und war festgeschrieben und war dann nicht mehr, oder zumindest nur noch kleinen andere Bedingungen zu schaffen, kleinen Schritten möglich.
Ja, ich gucke gerade die ganzen Termine hier nochmal. Ich muss wirklich, also als jemand, der ja kurz vor dieser Zeit erst geboren ist, muss ich mir immer diese Termine erstmal angucken. Ministerratsbeschluss am 16. März. 18. März ist die Wahl.
Ja.
Also 2 Tage vor der Wahl gewesen.
Ja, genau so.
Dieser Verfassungsentwurf, wann war der?
Der Verfassungsentwurf, der ist erst nachher fertig geworden, der ist am Runden Tisch ausgearbeitet worden, ist aber dann überholt. Die Volkskammerwahl wurde ja vorgezogen, die war für den Mai vorgesehen.
4.4. steht hier, ne?
Ja, ja. Die ist also nach der Wahl erst fertig geworden. Es war so, im Runden Tisch gab es verschiedene Fachgruppen, sag ich mal, die sich für bestimmte Themen interessierten. Wir wurden dann ziemlich schnell ausgegliedert, weil wir Ministerarbeiten hatten. Aber in den Fachgruppen gab es eben auch diese Verfassungsgruppe, Ausarbeitung einer Verfassung. Mhm. Und da schwört dann so Flugscharen, war ja damals das Symbol. Und mit der Brecht-Kinderhymne und mit dem Vorwort von Christoph Wolff. Das waren so die Sachen, die in der Wende uns wichtig waren. Und diese Verfassungsausarbeitungsgruppe, eine Gruppe zur Ausarbeitung der Verfassung, da war ich nicht dabei. Ich kannte zwar einige davon, weil auch welche, die in der Grünen Liga waren, da mitgemacht haben. Und das ist eigentlich eine Sache, die mich am meisten stört an dem ganzen Ergebnis vom Runden Tisch und an der ganzen Einheit, dass es mit der Verfassung, dass die der Entwurf sofort beerdigt wurde nach der Einheit. Und sie taucht zwar noch mal auf, das ging ja dann über die Wahl. Wie passiert die deutsche Einheit? Es gibt ja in dem alten Grundgesetz, das Grundgesetz ist ja eigentlich nur eine vorläufige Verfassung, weil sie gesagt haben, wir wollen die deutsche Einheit. Deswegen geben wir uns keine Verfassung, sondern machen Grundgesetz. Das Grundgesetz ist immer wieder verändert und verbessert worden, sage ich mal jetzt einfach. Und das Grundgesetz hat ja die Möglichkeit zur Vereinigung Deutschlands zwei Artikel. Einmal den Artikel 23, das ist der einfache, ein Bundesland tritt bei. Das haben sie bei dem Anschluss an die Saar gemacht, nicht wie das Saarland zu Deutschland kam, war ja auch eine Volksabstimmung. Und das war Artikel 23. Und dann gibt es Artikel 146. Das ist, wenn die deutsche Einheit kommt, dann ergibt sich das deutsche Volk nach einer Diskussion über Volksabstimmung eine Verfassung, weil es keine gibt, weil es nur ein Grundgesetz gibt. Und das war ja dann, was Kohl überhaupt nicht wollte, eine neue Verfassung und keine Diskussion darüber, sondern eigentlich alles so wie Bundesrepublik alt, so nehmen wir das 1:1 rüber in die DDR, das ist schon das Beste, das hat sich bewährt und da brauchen wir auch keine Diskussion mehr drüber.
Aber das erstaunt mich immer noch, dass es da keine Massenproteste gab dagegen, oder? Das ist doch eigentlich gegen das Grundgesetz, also gegen das, was da geschrieben ist. Eigentlich steht doch da, es muss eine verfassungsgebende Versammlung geben oder so, oder eine Verfassung, wenn es eine Einheit gibt.
Das war, Kohl hat festgelegt, das machen wir nach Paragraph 23 und dann hat das neue Forum als einziger das aufgegriffen, hat Plakate gemacht, kein Anschluss unter dieser Nummer, Paragraph 23. Das fand ich sehr witzig und es ist aber so geworden, es ist die Nummer 23 geworden, nicht? Weil das ist einfacher und das allerdings ist dann noch eingegangen in den Einigungsvertrag, Artikel 3 oder 5 gleich zu Anfang. Nach dem Einigungsvertrag wird diskutiert über eine deutsche Verfassung und nach 2 Jahren wird darüber abgestimmt. Artikel 3 oder 5.
Und damit hat man sozusagen mögliche Proteste befriedet?
Dass ja, man sagt, und das war im Einigungsvertrag noch drin, aber es ist nie was passiert. Okay. Nicht? Es ist nie was passiert, der runde Tisch ist nicht mehr aktuell, können wir auflösen. Und auch der Verfassungsentwurf ist nicht sinnvoll. Wir haben ein Grundgesetz und haben die Einheit über dieses Grundgesetz hingekriegen. Das ist aber alles ein bisschen schief gelaufen. Es war ja nicht die DDR, die beigetreten ist über 23, sondern die haben ja dann die Länder gegründet, ganz schnell. Die waren noch gar nicht ganz gegründet, als sie schon beigetreten sind. Aber ist egal, das ist so gewollt und ist so gekommen, dass es keine deutsche Einheit im Sinne des Grundgesetzes 146 gab. Mhm. Da wurde auch noch vorher schnell das Grundgesetz geändert im Westen, damit das alles einfacher läuft. Und dann, wie gesagt, über die Bundesländer. Jedes Land ist ja dann theoretisch einzeln beigetreten, nicht die DDR ist beigetreten.
Mhm. Und ging das auch alles so schnell, dass die Leute überrumpelt waren? Also weil Markus gerade sagte, warum gab es denn da keine Proteste?
Ja, nee, die Leute, ja, das kommt mir jetzt so weit hinzu. Die Leute hatten ja ganz andere Sorgen. Mhm. Jede DDR-Biografie ist 89, 90 abgebrochen. Mhm. Ist weggebrochen. Die einen nach oben, Krause und Co. hat auch nicht lange gedauert. die anderen, und das waren ja sehr viele, die arbeitslos wurden und wegbrachen. Und für einige ist es, aber das ist ein kleiner Prozentsatz, ist es gerade weitergegangen und die konnten sich so weiterentwickeln, wie sie sich vorher sich das vorgestellt hatten. Das sind, sag ich mal, so 10%, nicht? Und wie viel Gewinner es gibt, sind vielleicht unter 10%. Und der andere große Teil ist, da ist die Biografie erstmal zumindest, was das Arbeitsleben betrifft. Und dann spielt das natürlich auch eine Rolle, Wohnsituation, Familiensituation, weggebrochen. Und damit hat sich jeder DDR-Bürger auseinanderzusetzen gehabt. Und diese Probleme haben dann für sowas eigentlich keine Zeit gelassen, dass ich mich über die Verfassung oder über das Grundgesetz noch unterhalte. Nicht, das wird geregelt, nicht? Ich habe erstmal gucken, habe ich Arbeit, habe ich Wohnung, habe ich Preise, wie sind die Preise, wie ist die D-Mark und natürlich auch positiv, wohin kann ich reisen?
Ja,
nicht?
Ja.
Das sind die Probleme gewesen und das andere hat keinen interessiert und ich habe auch den Poppe mal gefragt, wie Minister waren mal nochmal eingeladen. Poppe ist ja irgendwo noch im Ministerium tätig und ich sag, was ist nun mit der Verfassung und so weiter? Sagt, ist überhaupt kein Interesse dran. Hat kein Mensch Interesse dran, wenn du das mal ansprichst und so weiter. Nicht? Ich fände es immer noch schade drum und spreche das auch immer wieder an, wenn es Diskussionen gibt, dass das immer noch aussteht. Und da kann man, aber im Augenblick haben wir ganz andere Probleme, nicht? Mhm. Wer würde jetzt dann denken, wir müssen die Verfassung ändern, nicht? Wir haben Corona und Ukraine-Krieg, nicht? Da, und so wird es vermutlich in Zukunft auch weitergehen über Klimakrise und die Probleme, dass wir zu solchen einfachen, eigentlich grundlegenden und wichtigen Sachen nicht mehr kommen werden.
Ja.
Das sehe ich jedenfalls so.
Und wie war das bei Ihnen dann? Sie waren ja ganz also kurze Zeit Minister, dann kamen diese Wahlen, es klang ja auch so an, dass Sie dann auch so ein bisschen enttäuscht von den Ergebnissen waren. Wie dann haben Sie für sich entschieden, ich mache jetzt wieder nur Umweltpolitik?
Ja. Also erstmal hatte ich ja keinen Rückhalt, ich wollte auch gar keinen Rückhalt haben über irgendeine Partei.
Mhm.
Nicht? Es sind ja alle dann in irgendeine Partei gegangen, das ist auch noch die tragende, eigentlich noch vorher, die tragende des neuen Forums.
Mhm.
Das neue Forum gründete sich, hatte viel Zulauf, hat viele Initiativen, hat viel bewirkt und hat eigentlich das Ganze in Gang gesetzt, so wie in Polen die Solidarność zum Beispiel. Aber innerhalb des ersten Quartals 1990 kamen die Anzeichen, dass viele, die im neuen Forum aktiv waren, entweder in die CDU oder in die SPD gingen.
Mhm.
Das war also von denen, die richtig aktiv waren und auch in Erscheinung getreten waren, sind ganz wenige dabei geblieben und haben gesagt, ich mache ein neues Forum, später wird es 90 Grüne, sondern ich kann nur wirksam werden, wenn ich in einer Partei, wenn ich im Parlament bin. Und es ist ja auch so, das Parlament ist ja die Stimme des Volkes, oder soll sie sein. Und da war schon der Schnitt. Also entweder in eine Partei gehen oder du wirst politisch dann nicht mehr, du kannst sein, Grüne Liga ist ja auch bis auf ein paar kleinere Kreistage nie in Erscheinung getreten als Partei und gewählt wurden. Wie gesagt, in ein paar Kreistagen wurde immer die Grüne Liga gewählt. Es gibt ja heute noch, dass Initiativen oder freie Bürger gewählt werden. Aber weiter höher ist das nicht mehr möglich und von mir auch nicht gewollt. Und insofern bin ich da voll mit zufrieden.
So was Ähnliches sehen wir auch bei anderen Parteien. In der Piratenpartei, sie gründen sich, es passiert ein bisschen.
Ja, ja.
Einige Leute, als sie merken, das politische Projekt geht nicht weiter, man könnte das auch mit der AfD machen, da passiert das, glaube ich, auch ein bisschen, dass die dann versuchen, in andere Parteien zu wechseln.
Mhm.
Naja, also dann machen wir vielleicht einen kurzen, harten Schnitt mit, ja, klar, mit der großen politischen Geschichte und kommen zurück hierher, in diesen Ort. Und wir hatten uns auch gefragt, was ist das eigentlich für Sie als Person gewesen, für ein wildes Leben? Sie werden da berufen oder sind mit in Berlin da am runden Tisch, müssen da eine Wohnung nehmen. Also was ist in dieser Phase passiert? Wo haben Sie da gewohnt und wie hat sich und haben Sie denn weiter, sind Sie denn danach wieder hierher zurückgezogen? Und dann also auch hier eine biografische Frage, wie hat sich sozusagen Ihr Leben danach und auch Ihr Umfeld danach geändert? Wir haben es ja schon angesprochen mit den Biografien. Wie war das hier? Wenn ich das ist die,
ja,
Frage, sehr offen.
Kommt dazu, steht ja nicht im Google, steht ja nicht drin, verheiratet, drei Kinder. Und das ist immer noch ganz interessant und schön für uns. weil die Familie intakt ist. Und insofern ist das schon mal eine Welt. Aber in der Wendezeit war es so, ich war ja in der Datenverarbeitung tätig und hatte da aufgehört. Da wusste ich aber nicht, dass die Wende kam, es hat keiner gewusst, nicht? Und aber nach 20 Jahren habe ich gesagt, die Kinder sind halbwegs groß und du machst was anderes. Und dann kam die Wende dazu. Ich war hier beim Kulturbund Gesellschaft für Natur und Umwelt. Das hat, wie gesagt, eigentlich nur, ja, ehrlich gesagt, vom ersten Tag an war das schon weg, weil ich meine Genehmigung kriegte, nach Berlin zu fahren, freigestellt wurde für den Runden Tisch Anfang Januar. Im Februar war ja dann sowieso Schluss mit der Arbeit in der Gesellschaft Natur und Umwelt. Und dann war es natürlich neu. Der Umbruch war für mich da, weil ich den Betrieb gewechselt habe. Was in der DDR auch nicht immer so einfach war und war auch nicht gewollt, sondern es wurde auch von oben bestimmt, wo Leute gebraucht werden. Naja, jedenfalls für mich war das dann zwar eine Umstellung, aber das war nicht so oder zumindest für mich persönlich habe ich das nicht so als so prekär genommen. Du fährst eben nach Berlin, fährst zum Runden Tisch und kriegst dann, das war in der Ministerzeit, dann haben wir im Johanneshof gewohnt, dann kriegtest du da, wie gesagt, das ist da hinter Friedrichstadtpalast jetzt in Berlin, war das damals, Johannesstraße, glaube ich, gibt es noch. Und da waren wir, die nicht Berliner waren, also die Minister auch untergebracht, wenn man kein anderes Quartier hatte. Und insofern war es zwar eine Umstellung, aber wie gesagt, das war im Kontext überall so. Wie gesagt, einige Betriebe gingen weg, die ihre Funktion hatten von der SED im Staatsapparat, die mussten sich völlig neu orientieren, nicht? Alle, die in der FJ tätig werden, haben dann meistens eine Gaststätte übernommen. Als Beispiel, alle, die Hörer waren, sind irgendwo in die Versicherung gegangen. Und insofern waren eigentlich alle da Umbruch. Du konntest drüber fahren. Für uns, die in der Grenznähe wohnen oder die anderen nach West-Berlin, es war ja schon alles neu. Du konntest sogar dann ziemlich schnell ins Ausland fahren. Du hattest, wie gesagt, deine Probleme. Und das war gang und gäbe, dass jeden Tag bei jedem etwas anderes passierte. Und so war es eben bei mir, dass ich nach Berlin fuhr oder mal noch zur Leipziger Messe und die Frau mitnehmen konnte oder die Tochter mitnehmen konnte zum Runden Tisch. Da ich keine Probleme hatte, damit zurechtzukommen, weil von der Vergangenheit war ich nicht belastet, da ich irgendwie Scheuklappen hatte. Und insofern war das dann ganz normal erstmal. Es musste sich alles finden. Das heißt, meine Frau, die hat auch in dem Beruf Kartografie, hat sie auch nicht arbeiten dürfen in der DDR-Zeit, weil das mit Geheimhaltung verbunden war und so weiter. Hat auch eine andere Arbeit gehabt, musste sich auch umgucken, was mache ich jetzt und wie komme ich wieder in meinen Beruf rein. Und die Kinder waren gerade in der Lehre oder im Studium angefangen und so weiter. Für die war es auch eine Umbruchzeit. Und insofern war es eine Umbruchzeit, die einmal privat ganz normal war und Spaß machte. Und das andere, wie gesagt, was nebenher passierte, das war wie so ein Brei, wo immer gerührt wurde und wo man immer an einer anderen Stelle war und wo man immer gucken musste, wie komme ich da zurecht. Nicht? Und das war eigentlich in der Zeit, zwar für die DDR-Verhältnisse ungewohnt, aber in der Zeit eben ganz normal, weil es, wie gesagt, mindestens 90% der Bürger betraf. Mhm. Ja, wohnungsmäßig war es auch ein bisschen einfacher. Das Haus gehört meinen Geschwistern und mir, gehört zwar seit 1947 uns, weil wir es von der Großtante geerbt haben, aber über die Bewirtschaftung hatten wir zu Anfang, mein Vater war noch in Kriegsgefangenschaft und wir waren drei Geschwister und mit unserer Mutter haben wir in einem Zimmer gewohnt und irgendwann kamen wir mal zu zwei Zimmern, das war schon was Besonderes. Mhm. Und ansonsten hatten wir andere Mieter im Haus und das war natürlich richtig schön, dass dann die Wohnungssituation zumindest für die Hauseigentümer sich ein bisschen entspannte, weil alle versuchten, wir waren inzwischen auch nur ältere Leute, die hier wohnten, nicht? Die versuchten dann was anderes zu bekommen. Und wir haben wir auch, ist auch alles kein Problem gewesen. Da bin ich verhältnismäßig oder sind wir verhältnismäßig ohne Probleme rausgekommen aus dieser Zeit. Andere mussten sich neue Wohnungen suchen, mussten gucken, wie kann ich was verdienen, damit ich mir ein Eigenheim bauen kann und so weiter. Die Mieten von 10, 20, 30 oder 30, 40, 50 gingen dann auf 200, 300, 500 Mark, damals noch, heute sind es Euro zurück. Das war für uns insofern keine Umstellung. Das war richtig gute Bedingungen auf dem Wohnsektor. Wie gesagt, mit dem arbeitsmäßig auch kein Problem. Die Kinder waren gerade in dem Alter, in dem sie mit Studium oder Ende Schule beginnen. Und das war eigentlich für die Generation ideal. Nicht? Zumindest war das Spektrum war wesentlich größer geworden, was man machen konnte.
Es kommt, also ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch auf die Städte an. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, was ist Schwerin eigentlich für ein Ort gewesen zu Ostzeiten. Hier gab es ja jetzt nicht so einen riesen Industriezweig, glaube ich, wo alles von abhängt. Also in Schwedt oder so oder in, weiß nicht, Wittenberge oder so, da gab es ja dann einen Industriezweig. Wenn der dann zumacht sozusagen zur Wendezeit, dann ist natürlich direkt in dem Stadtbild auch das direkt zu merken.
Ja, ne? Das sind die 90%, wie gesagt, wo die Biografie abbricht und vieles unsicher war. Natürlich Stadtbild und so weiter, da fällt mir natürlich auf schon, die Braunkohleheizung war ziemlich schnell weg. Mhm. Also dass im Winter dann bei schlechter Wetterlage der Qualm in den Straßen war und mit den Autos ging es auch schneller, dass die Trabis stillgelegt wurden und andere fuhren, man roch nicht mehr das Benzin. Die Betriebe sind natürlich für die, die da gearbeitet haben, ist das teilweise sehr hart gewesen. Wäre ich im DVZ geblieben, das hat Zukunft gehabt. Die sind heute Datenzentrum für Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Das heißt, es lag auch immer an denen, die dann die Betriebsleiter gingen ja alle weg, mussten alle weg, nicht? Das ist klar, weil sie SED oder noch mehr belastet wurden. Und die Neuen, die da kamen, haben sehr schnell geguckt, was kann ich machen. Oft hatten sie Interessierte von drüben, die gesagt haben, Mensch, das machen wir so. Also da war aber das Zentrum Schwerin ist geblieben. Rostock und Neubrandenburg gibt es in dem Sinne nicht mehr so, wie das in Schwerin ist. Aber die großen Betriebe hatten wir in Schwerin. Dann Hydraulik, Plastemaschinenwerk, Plastewerk und Kabelwerk. Mhm. Die sind alle zusammengeschrumpft auf ein Zehntel der Mitarbeiter so ungefähr, nicht? Landwirtschaft ist natürlich auch zurückgegangen. Da sind vielleicht 20% der Mitarbeiter nur noch drin. Insofern gab es, wie gesagt, diese Veränderung überall. Aber privat zum Glück verhältnismäßig wenig negativ berührt davon, nicht?
Ich wollte trotzdem eine, weil wir uns hier mühevoll die Frage überlegt haben, die eine kleine Geschichte des Zusammenfindens auch der Umweltbewegungsverbände.
Ja.
Da waren wir.
Ah, gut.
Wie verlief die Vereinigung der Umweltbewegung? Ist Umweltbewegung zwischen Ost und West? Das war so eine Frage, die wir uns noch gestellt
haben. Ja, ist auch prima. Ist eine gute Frage. Das war so, wie gesagt, in dem Auftritt vor den Kernkraftwerken, da war schon eine von den Grünen vom Europaparlament bei uns und auch am runden Tisch kamen ab und zu welche, Hauptsache von den Grünen dann, von den Vereinen und Verbänden noch nicht, kam dazu. Aber dann ziemlich schnell, als es ging in Richtung Deutsche Einheit, kamen natürlich die beiden großen Umweltverbände aus der alten Bundesrepublik, also DBV, heute NABU, der hat sich in der Zeit umbenannt. Vorher war DBV, also Deutscher Bund für Vogelschutz, und der BUND, die beiden unterscheiden sich ein wenig. Der eine macht mehr den Naturschutz, den klassischen, und der andere macht mehr die politische Arbeit, ich sag mal so, nicht ganz so wie bei uns in der DDR mit Grüne Partei und Grüne Liga, aber zumindest sind sie doch unterschiedlich politisch engagiert. Ich halte jedenfalls den BUND für politisch engagierter als den NABU. Der macht mehr die praktische Arbeit. Aber natürlich auch Lobbyarbeit muss ja auch alles sein. Und Finanzen und Mitglieder spielen ja eine Riesenrolle. Das haben wir als Grüne Liga sehr schnell gemerkt. Finanzen gibt es nur oder hast du nur, wenn du einen Mitgliederstab hast, Mitglieder Anzahl hast, die wirklich in die Tausende oder Millionen geht, dann hast du eigentlich nur eine Chance. Mit unserem Netzwerk kannst du zwar vor Ort arbeiten, aber die große Bedingung oder großen, die du stellen kannst, große Ansprüche, die hast du als kleiner, verhältnismäßig kleiner Verband nicht. Es war so, dass sich sowohl der NABU als auch der BUND darum bemühte, die Grüne Liga mit zu übernehmen. Ich kenne sie alle gut, von Zahn und Weinziel, vom BUND oder Flassbart, der heute im Augenblick, glaube ich, hat er keinen Staatssekretär, er war Staatssekretär im Bundesumweltministerium, jetzt Jochen Flassbart, der war damals Chef vom NABU. Und hatten wir immer ein gutes Verhältnis zu all. Ich habe dann auch mitgearbeitet im Deutschen Naturschutzring. Das ist die Sammelgruppe aller Umwelt- und Naturschutzverbände. Da gibt es, wie gesagt, zwei ganz große. Das ist BUND und NABU, die alles eigentlich überragt. Aber es gibt noch 50 oder 60 Verbände, die dann im Deutschen Naturschutzring dann auch noch tätig werden, nicht? Ja, das, wie gesagt, das Interesse war da, die Grüne Liga zu übernehmen. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich typisch Osten alleine bleiben und unser Netzwerk aufbauen oder so gut wie möglich sinnvoll werden. Das ist nicht überall gelungen. Gelungen ist es mehr oder weniger gut in Berlin und ist es auch in Brandenburg und auch in Sachsen gibt es die Grüne Liga noch als Landesverband. Da gibt es immer das Problem zwischen Dresden und Leipzig. Aber das ist also intern. Sachsen-Anhalt und auch Mecklenburg-Vorpommern gibt es die Grüne Liga als Landesverband nicht mehr. Die Aktiven, die da sind, die arbeiten im Bundesverband mit, in Berlin. Und das ist eigentlich auch kein Problem. Da kann jede Initiative mitarbeiten. Dazu ist die Grüne Liga als Netzwerk überall offen. Nicht? Wir hatten auch Interesse und Einzelmitglieder in den alten Bundesländern, aber da gab es die DBU, Deutsche Bürgerinitiative Umweltschutz, ja, die ähnlich noch so aufgebaut ist, wie wir da, also von denen kam auch ursprünglich die Atomkraftbewegung, und die, mit denen hatten wir auch mal Gespräche, ihr seid im Osten eigentlich dasselbe, was wir im Westen sind, aber das hat auch nicht viel gebracht und ich weiß auch nicht, inwiefern ist die DBU da, nee, DBU, nee, Bürgerinitiative, BBU, Bundesbürgerinitiative, Bürgerinitiative Umweltschutz, Bundes, ja, glaube ich, heißt es, noch gibt. Und insofern ist das zwar immer noch da als Grüne Liga, aber nicht mehr, natürlich nicht mehr so wirksam wie zum Ende. Das war eine Ausnahme, es wird ja nie wieder einen Minister geben von der Grünen Liga und auch sonst wohl nicht vom Umweltverband, die dann Staatssekretär geworden sind, sage ich ja, die sind dann da auch in einer Partei tätig gewesen, sonst kommt man da nicht zu. Und aber wie gesagt, ich arbeite doch im Naturschutz Wasservogelzählung, habe noch meinen Förderverein Grambo-Amor, wo ich tätig bin. Und so kann sich ja nicht jeder das suchen. Er braucht auch nicht in der Grünen Liga zu sein, er kann das vor Ort machen. Das hat sich so ergeben. Man kann auch BUND oder NABU mitmachen, die gibt es ja auch hier in Schwerin. Und wir haben eine Zeit lang auch von der Grünen Liga die Naturschutzstation betrieben, die es am Schweder See gibt. Die hat heute der NABU inzwischen übernommen. Das ist einfach, da steckt mehr Geld hinter. Es gab eine riesige Kampagne in der Wendezeit. Ich war ein Mitglied im NABU, oder Deutscher Bund für Vogelschutz. Die hatten alle angeschrieben, die sich irgendwo für Naturschutz interessiert. Ja. Und dann kannst du hier Mitglied werden. Und da habe ich oder Bekannten, die auch als Ornithologen tätig waren, ja, sagt er, wir gehen da zum NABU, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Geld vorhanden, die sind ein bisschen reicher und da machen wir damit. Und es ist ja im Prinzip auch nicht so entscheidend, wo man mitmacht, sondern was man bewirkt und was man irgendwie durchsetzen kann. Und eine Sache ist vielleicht noch, die ist ja gar nicht zur Sprache gekommen, die auch in dieser Zeit entstanden ist und wo ich auch lange mitgemacht habe und auch noch mitmache, habt ihr das auf dem Programm oder nicht? Haus der Demokratie.
Wir sind mit unserem Programm zu einem Ende gekommen. Finde es aber schön, dass Sie noch von dem Haus der Demokratie... Ich glaube, in Berlin gibt es solche Häuser auch.
Nein, das ist das Haus der Demokratie.
Das ist in Berlin das Haus der Demokratie?
Ja, das gibt es. Greifswalder Straße 4 gibt es noch mit über 70 Verbänden und Vereinen. Ich glaube, es sind sogar 100. Und auch noch sehr vielseitig. Die Grüne Liga ist seit Anfang an dabei bei der Gründung des Haus der Demokratie. Wir sind der einzige Verband, der in diesem Haus noch tätig ist. Alles andere hat sich aufgelöst oder hat sich irgendwo anders gefunden. Und insofern sind wir da stolz drauf. Wir haben auch immer im Kuratorium der Stiftung mitgearbeitet. Ich habe das auch etliche, ich glaube über 10 Jahre gemacht und sind da auch immer noch vertreten. Und wie gesagt, der einzige Verband, das ist schon nicht schlecht. Wir haben das erweitert, Haus der Demokratie und inzwischen Haus der Demokratie und Menschenrechte. Mhm. Haus der Demokratie wurde in der DDR in vielen Städten gegründet. Irgendwo gab es das drüben auch schon mal oder gibt es das vielleicht noch. In Leipzig war es ziemlich groß, gibt es glaube ich noch das Haus der Demokratie, sonst nur noch in Berlin. Und wie gesagt, Verbände, Vereine in dieser großen Anzahl und nicht nur Demokratie, sondern auch Menschenrechte. Das heißt, wir haben viele Organisationen, die aus anderen Ländern und Initiativen aus anderen Ländern vertreten mit im Haus der Demokratie. Das gibt Probleme, aber es ist auch ein schöner Ansatz. Unser größter Mieter war mal eine Zeit lang, mit dem haben wir recht gut zusammengearbeitet, auch im Kuratorium. Das war Amnesty International. Inzwischen sind die selbstständig, haben selber irgendwas gemietet und ist auch nicht so wild. Wir haben unser Haus trotzdem voll mit den verschiedenen Gruppen. Und insofern ist das eine Sache. Und da haben wir auch mal ein Symposium gemacht, noch wieder zum Verfassungsentwurf. Mhm. Und dazu ist allerdings auch nicht sehr groß in der Wirkung gewesen, dass es weitergekommen ist. Eigentlich müsste sich eine Partei, und das könnte eigentlich nur Bündnis 90 Die Grünen sein, sich diese Initiative mal annehmen. Mhm. Und aber im Augenblick haben die natürlich andere Sachen zu tun und haben auch gut zu tun und sind ja auch erfolgreich. Aber von anderen Parteien kann ich mir nicht vorstellen, dass da was kommt und ohne einen Rückhalt für sich über eine Bürgerinitiative, wie gesagt, jetzt sind die Probleme auch anders, als dass viele Interesse haben. Wir brauchen eine Verfassung, wollen die ausarbeiten und wollen darüber abstimmen. Übrigens, einige aus dem Ausland sind zu mir gekommen nach der Wende und haben gesagt, wir finden es gut, dass das sowas gibt. Verfassung und wir wollen auch ein bisschen was machen in diese Richtung und insofern war zu Anfang immer noch mal ein Feedback zu dieser Sache. Am Runden Tisch übrigens waren nicht nur die Moderatoren von der Kirche, es waren auch Vertreter aus der alten Bundesrepublik und auch in dem Verfassungsverfahren, ich weiß nicht, ob es da drin steht, haben auch einige mitgearbeitet, die juristisch in der alten Bundesrepublik tätig waren und Interesse daran hatten, sowas zu beleben, nicht?
Okay, also die Juristen ist, vor allen Dingen. Okay.
Und geguckt haben die natürlich, wir waren ja auch, oder wir nicht, ich war ja wenig dabei, das waren ja auch alles zum großen Teil Laien, die haben dann Beratung gekriegt und so weiter, die wie so eine Verfassung und geguckt haben die bestimmt schon auch in andere Verfassungen, werden auch ins Grundgesetz geguckt haben, werden auch wahrscheinlich amerikanische Verfassung reingeguckt haben, nicht? Aber wie gesagt, sowohl Christa Wolf als auch Bertolt Brecht mit seiner Hymne, als auch sonst sind es Laien gewesen, die Beratung, juristische Beratung natürlich hatten, aber dann mit diesem Entwurf, es ist ja auch ein Entwurf, in die Diskussion gehen wollten, nicht? Aber wie gesagt, kurz nach der Wende wurde gesagt, brauchen wir nicht mehr, kurz nach der Wahl, wurde gesagt, brauchen wir nicht mehr, können wir ad acta legen, nicht?
Der Zeitprofi Helmut Kohl hat die Sache ein bisschen auslaufen lassen. Geschickt gemacht. Aber Saskia, du hattest ja noch eine Frage.
Mich würde noch interessieren, ob Sie den Begriff Wende eigentlich passend finden für diese Zeit.
Wende, gibt es eine lustige Sache. Es gibt Vogel des Jahres, das war damals der Wendehals. Mhm. Und das kam ja dann auch an, nicht? Das waren für die, die sich schnell änderten und angepasst haben. Das haben wir heute bei jeder großen politischen Wendung, dass es immer welche gibt, die versuchen davon zu profitieren und das auch erfolgreich machen. Wende. Eigentlich war es schon ein bisschen mehr. Es war schon eine friedliche Revolution, ist auch sperrig, aber passt ein bisschen besser. Denn
zumindest für die alte Bundesrepublik passiert überhaupt nichts. Mhm. Nicht? Also für uns war es schon das, was sich eine Revolution wünscht, eine Veränderung. Und dass wir in Deutschland mit der Revolution das meistens schief ging, ist ja nicht ganz schief gegangen diesmal, nicht? Mit der friedlichen Revolution. Insofern ist das schon eigentlich eine Sache, die besser passt.
In jedem Fall danken wir Ihnen für dieses ganz tolle Gespräch, für die vielen Sachen, die wir gehört und gelernt haben. Und machen jetzt hier mal einen harten Cut und vielleicht quatschen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Aber für... Now, es sei denn, letzte Worte.
Nee, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin total froh. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und wir wollten ja auch immer mal mit jemandem sprechen, der in der Zeit politisch aktiv war und deswegen sind wir total happy. Also vielen Dank.
Ja, bitteschön. Für mich ist auch kein Problem. Macht ja mal Spaß. Sonst im Alltag interessiert sich ja kaum einer dafür.
So, wir sind jetzt hier wieder auf dem Rückweg von Schwerin nach Berlin. Hatten ein absolut spannendes Interview mit Klaus Schlüter. Ich bin immer noch ganz angetan, vor allem einfach auch von der Schnelligkeit der Ereignisse damals und wie man sich dann auf einmal jemand wie er dann wiederfindet als Minister, als Politiker. Und gleichzeitig war ich auch total dann doch nochmal beeindruckt davon, dass für die Umweltbewegung schon auch noch mal was rumkam bei der Wende. Ich finde, das hätte ich selber jetzt wahrscheinlich übergangen, aber die Erfolge von 14 Nationalparks sind, glaube ich, nicht kleinzureden jetzt im Nachhinein.
Voll. Also mir ging es auch so. Ich dachte dann zwischendurch auch, okay, er hatte natürlich auch schon gute Voraussetzungen mit dem Haus und so, dass seine Familie das behalten konnte. Das hat er aber auch so eingeräumt. Und ja, er ist irgendwie so ein total positiv gebliebener Mensch geblieben. Das fällt mir auf jeden Fall auf für jemanden, der 82 ist und auch so, ja, schon auch so ein bisschen kritisch auf die Wendezeit zurückblickt und auf diese Umbruchszeit, war das irgendwie ganz erstaunlich. Irgendwie so ein richtig jung, frisch gebliebener Mensch, der super viel zu erzählen hat und kurz, also den größten Zeit seines Fames ja eigentlich in dieser Umbruchszeit hatte, für 2 Monate.
Genau, und da Saskia hat jetzt auch schon unsere Zahl der Sendungen. Das sind auf jeden Fall diese 14 Nationalparks bzw. Schutzgebiete gewesen, die insgesamt, wie wir gesehen haben, 4,5% des gesamten Staatsgebiets der DDR ausgemacht haben. Also ein Erfolg, den es in der Größenordnung im Naturschutz, glaube ich, nicht mehr gegeben hat. Zwei Zahlen der Sendung. Diesmal ist quasi auch das Interview ist ein bisschen länger, deswegen haben wir gedacht, zum Ausgleich geben wir 2 Zahlen der Sendung.
War so abgesprochen, ne?
Es war von Anfang an genau so gewollt. Ich fand auf jeden Fall an ihm, also so ein bisschen so 2 Geschichten gleichzeitig passieren. Da kommt Helmut Kohl und seine Politikprofis und setzen vieles von dem, was sie wollen, durch. Und auf der anderen Seite ist aber auch da im Schatten noch so eine kleine Erfolgsgeschichte, dass die Umweltschutzprofis, die im Osten schon da waren und lange gearbeitet hatten, dass die dann auch in der Lage sind, in diesem Prozess etwas durchzusetzen. Und da wird es einmal mehr die Komplexität des ganzen Vorgangs deutlich geworden. Ich fand es auf jeden Fall wieder sehr lehrreich und schön, mit ihm zu sprechen.
Also, das war ein sehr schöner Trip. Sowas machen wir öfter, so eine Trips jetzt. Und genau, jetzt fahren wir zurück nach Berlin und ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen. Ciao.
Tschüss.
Bye.